Also schön, dass du eingeschaltet hast. Die haben jetzt nicht für mich geklatscht, sondern für dich. Okay, Amen. Gut, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, mir ist alles erlaubt, Anführungszeichen, Fragezeichen, über die sinnlichen Wonnen. Also das Problem, das ich anspreche, ist das, dass es gute Christen gibt, die von schlechten Gewohnheiten geplagt werden. Wie jemand mich angeschrieben hat und gemeint hat, Pastor, bet für mich, damit ich frei werde. Dann hat er wieder geschrieben, Pastor, ich bin frei. Und dann hat er wieder geschrieben, Pastor, ich weiß, dass ich frei bin, aber manchmal will ich nicht frei sein. Ganz genau. Das ist der Moment, wenn deine schlechten Gewohnheiten wieder dich kassieren und dein Leben aufrollen. Und es ist natürlich so eine Sache. Da wollen wir ein wenig drüber reden. Zwei Bibelstellen zum Anfang, und zwar beide aus dem 1. Korintherbrief. Und zwar 1. Korinther Kapitel 10, Vers 23 zunächst. Da heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles erbaut. Alles ist mir, sag mal mit mir, alles ist mir erlaubt. Aber, genau, nicht alles ist nützlich. Und Paulus wiederholt diesen Satz in 1. Korinther Kapitel 6 und ich lese mal Vers 12. Da heißt es, alles ist mir erlaubt. Sag mal nochmal, alles ist mir erlaubt. Und der Vers geht weiter. Ich will mich aber von nichts beherrschen lassen. Und das ist der Knackpunkt, das ist der Schlüssel. Du dürfst alles, aber du sollst dich von nichts beherrschen lassen. Nichts soll dich beherrschen außer dem Herrn. Na? Okay, du sollst also deine Triebe und so weiter an der Leine haben. Denn ihr Lieben, schaut mal, es ist so, dass wir Menschen nicht nur im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, Amen. Sehen wir, Bibel sagt das ganz klar. Und Gott schuf den Menschen, im Bilde Gottes schuf er ihn. Wunderbare Sache. Aber, auch das hat ein Aber. Wir sind nicht nur im Ebenbild Gottes, sondern wir sind auch Säugetiere. Wir haben eine fleischliche Natur. Und es stimmt ja auch wirklich. Wir haben was Tierisches an uns. Ist so. Manche sind affig wie die Affen, manche sind Schafe, sagt man ja auch, ja, so ein Schaf, manche sind bockig, andere machen einen langen Hals und stecken ihre Nase in Sachen, die sie nichts angehen, lange Hälse wie die Giraffen. Ne? Oder wir kennen den Satz, Homo homini lupus est, das klingt so erhaben, das heißt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das gibt es auch. Ja, und so, ganz klar. Also einerseits sind wir im Ebenbild Gottes, andererseits haben wir aber auch eine fleischliche Natur. Und jetzt sagt die Bibel natürlich, wir sollen das Fleisch kreuzigen und unsere Glieder abtöten, die auf der Erde sind. Okay, gut, wenn du das jetzt hundertprozentig durchziehen willst, dann schlage ich vor, du hörst auf zu essen und du hörst auf zu trinken. Auf die Art und Weise sorgst du dafür, dass dein Fleisch wirklich, wirklich tot wird. Aber glaubst du, dass Gott das so gemeint hat? Definitiv nicht. Wir müssen diesen scheinbaren Widerspruch nachher auflösen. Aber ich habe mir gedacht, ich fange mal so an. Stell dir Folgendes vor. Du sitzt, es ist Abend, du sitzt mit der Chipstüte, mit einer Flasche Bier vor dem Fernseher im Unterhemd und schaust über die Kugel drüber, die dir im Laufe der Zeit gewachsen ist. Hast die Beine hochgelegt natürlich, machst ein Bäuerchen und sagst zu deiner Frau, hol mal noch ein Bier. Und sie sagt, hol's das selber. Also Tag wie jeder. Und plötzlich klingelt's draußen. Und dann schaut deine Frau zum Fenster raus und sie sagt, du, geh mal her. Und du sagst, muss das sein? Ja, das muss sein. Puh, sagst du, tust deine Chipstüte weg, stellst das Bier ab, stehst auf, putzt dich ab und dann schlappst auch du zum Fenster und du schaust zum Fenster raus. Draußen vor deinem Fenster, wenn es nochmal klingelt, siehst du, wie da Leute in blauen Anzügen draußen stehen mit Krawatten. Manche kennst du vom Fernsehen. Dann siehst du, drumherum steht die Nationalmannschaft, die Fußball-Nationalmannschaft. Außerdem Übertragungswegen vom Fernsehen. Und dann machen sie die Tür auf und der FIFA-Präsident kommt rein und sagt, guten Tag. Wir haben die Gesundheitsdaten der ganzen Republik ausgewertet. Wir haben nachgeschaut und von den Genen her, von den Knochen, von den Muskeln, von der Beweglichkeit, vom Alter, von der Pfiffigkeit, von der Witzigkeit, von der Frechheit, von der Durchsetzungsfähigkeit, bist du der nächste Fußballstar. Du bist der nächste Kaiser. Die Frau sagt zu ihm, Liebling. Ja. Ihnen, sagt der FIFA-Präsident weiter, Ihnen blüht eine rosige Zukunft. Sie werden Millionen und Abermillionen verdienen. Und du denkst dir, schaust auf deine Kugel und du weißt, in dem Moment kommt dir die Erleuchtung, du weißt, du hast das Potenzial, die Fußballmannschaft aufzumischen. Europameister, Weltmeister, Champions League Weltmeister und was weiß ich was für ein Meister alles zu werden. Aber im Moment, wenn du im Moment auf dem Rasen mit rausstehen würdest, du würdest dich bis auf die Knochen blamieren, wenn du jetzt in diesem Zustand rausgehen würdest auf dem Feld, aufs Feld. Was hilft dagegen? Was hilft da? Mehr Chips essen, mehr Fernsehen am Abend, mehr Bier trinken. Frau, hol mir noch ein Bier. So, da hilft nur eines. Du musst dein Leben vollkommen umkrempeln, wenn du diese Vision, der Champ zu sein, den dir also die Wissenschaft und die FIFA und überhaupt auch deine Frau natürlich zuspricht. Die sehen das alles in dir. Und jetzt beginnst du auch das in dir zu sehen. Wenn du da siehst, wie die da laufen über den Rasen und wie die da spielen, wie Maradona, ja, und alles. Du entfaltest dieses Potenzial nur dann, wenn du dein Leben radikal umstellst, wenn du dir neue Gewohnheiten antrainierst. Wenn du dir neue Gewohnheiten antrainierst. Wenn du dieses Ziel ernst nimmst und dann auf diese Vision hinarbeitest. Vielleicht ist es dir nicht so wichtig, auf dem Platz zu glänzen, aber deiner Frau ist es definitiv wichtig, diese Millionen zu scheffeln. Ja, ist so. Für uns als Christen ist es jetzt nicht besonders wichtig, auf dem Platz zu glänzen. Aber was wir doch hoffentlich alle gern hätten, ist Gebetserhörungspower. Amen. Wer hätte gern seine Gebete erhört? Wer möchte gern so beten, dass Gott ihn hört und die Erhörung am besten noch schneller kommt, als dass das Gebet fertig ist? Okay, wenn nicht, dann bist du echt falsch hier heute Morgen. Aber nein, das wollen wir natürlich. Wir wollen einen Einfluss beim Herrn haben. Wir wollen das Potenzial, das Gott in uns gelegt hat, entfalten. Wisst ihr, was in uns ist? Die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht nur die Hoffnung der Herrlichkeit, dass du in den Himmel gehst, sondern die Hoffnung auch der Herrlichkeit hier auf der Erde, dass sich also das Reich Gottes um dich herum breit macht. Tja, es gibt Leute, um die herum zu sein, ist angenehm. Einfach nur neben denen zu sitzen, ist angenehm. Warum? Die verbreiten irgendwie angenehme Vibrations. Das ist ganz eigenartig. Macht das Spaß, einfach neben dieser Person da zu sitzen. Das gefällt dir. Wenn du schon mal verliebt warst, dann weißt du, wie das ist. Und es gibt andere, bei denen ist es anders. Die ziehen die gute Laune aus der Atmosphäre. Die haben so ein säuerliches Gesicht. Ja, die sind ständig mit Verboten unterwegs. Die wissen ganz genau, wann du wieder einen Fehler gemacht hast. Die laufen ständig mit einer Messlatte herum, an die sie alle Menschen anlegen. Und keine ist natürlich gut genug, außer sie selber manchmal. Ist nämlich so eine Sache. Anderes Beispiel aus der Bibel. Im 1. Mose Kapitel 25. Da ist ein Mann namens Esau hungrig. Der kommt gerade von der Jagd. Er hat gejagt, aber er hat nichts gefangen und nichts geschossen. Gibt's. Dann kam er wieder heim und er war extrem hungrig. Er hatte ein extrem starkes, akutes Bedürfnis. Hunger. Und sein Bruder, der kein Jäger war, sondern ein Koch, der hat gerade was gekocht. Nichts Besonderes, ein Linsengericht. Und sein hungriger Bruder Esau, ja, der kommt und sagt, gib mal was, lass mich was essen. Gib mal einen Teller von deinem Zeugs da. Und Jakob sagt, du kannst es von mir abkaufen. Und er sagt, ja, wegen mir, was ist der Preis? Dein Erstgeburtsrecht. Jetzt muss man wissen, dass der Erstgeborene doppelt so viel geerbt hat wie alle anderen. Wenn es zwei Erben gab, Esau und Jakob, dann wird der Ältere doppelt so viel erben wie sein Bruder. Und das hat ihm jüngeren Bruder nicht geschmeckt. Und so machen die jetzt halt so ein Geschäft. Und er verkauft ihm für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht. Jetzt war der Vater ein Multimillionär. Der Mann hat ein Linsengericht für Millionen gekauft. Also vollkommen töricht. Ist wirklich traurig, dass manche Leute Dinge tun zur Befriedigung eines kurzfristigen Bedürfnisses. Langfristig sich ruinieren, dadurch, dass sie kurzfristig ein Bedürfnis befriedigen. Das ist nicht besonders helle. Okay, wir sprechen nachher noch deutlich über die sinnlichen Wonnen, was ihr Recht ist und wo man sie vermeiden muss, beziehungsweise wo man sich hüten muss. Zunächst mal möchte ich aber zwei scheinbare Gegensätze auflösen. Und zwar kennen wir diese Bibelstellen alle höchstwahrscheinlich. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11 zum Beispiel. Da heißt es, ich ermahne euch, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Also Enthaltsamkeit. Im Galater Kapitel 5, Vers 24, da heißt es, diejenigen, die dem Christus Jesus anhängen, die haben das Fleisch gekreuzigt und die Begierden getötet. Oder im Kolosser Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Da denkst du dir, Mensch, wo soll ich da anfangen, ja? Deine Begierden, deine Triebe, alle diese Dinge, die haben keinen Platz, die musst du töten, die musst du ausschalten, ausmerzen. Und wenn du das 1:1 übernimmst, dann wirst du notgedrungen zur totalen Spaßbremse. Du bist nur noch mit Leidenschaften abtöten beschäftigt. Du drehst dich nur noch um deine Bedürfnisse und dass dir nicht erlaubt ist, die zu haben. Du kommst dann echt schräg drauf. Wie zum Beispiel der Sankt Anton. Habt ihr von dem schon mal gehört? Der Sankt Anton ist einer von den ersten Anachoreten gewesen, einer der ersten Einsiedler. Der wollte nichts mehr sehen von der Sünde, nichts mehr hören von der Sünde. In anderen Worten, der wollte keine Frau mehr begegnen auf der Straße und der wollte keinen Klatsch mehr hören. Das wollte der alles nicht. Und er hat nicht gewusst, wie er sich helfen kann da, um sein Fleisch zu kreuzigen. Also ist er in die Wüste gegangen. Und dort war er dann und hat sein Fleisch kasteit. Hat wenig gegessen und wenig getrunken und überhaupt. Und er hat ein miserables Leben geführt. Ein Albtraumleben. Er beschreibt Visionen, die er hatte, Albträume, die er hatte. Der Teufel ist ihm erschienen in Form eines schwarzen Knaben. Und ein andermal ist er ihm erschienen als eine gut aussehende Frau. So die ganzen Probleme, vor denen er davon gelaufen ist, die hat er alle in die Wüste mitgenommen. Da gab es noch härtere Typen. Simeon Stylites zum Beispiel. Der war auch so drauf. Mann, war der hart drauf. Und zwar wollte er sein Fleisch wirklich abtöten. Kein Genuss mehr, kein Genuss mehr, kein Genuss mehr. Also hat er sich auf einen Berg hinaufverzogen und hat dort in einem Zelt gewohnt. Und es war ihm irgendwann nicht mehr hart genug, hat er das Zelt weggeworfen und hat unter dem freien Himmel gelebt. Wenn es geregnet hat, ist er nass geworden. Wenn es gestürmt hat, versteht er, ist er durchgeweht worden. Das hat er gedacht, das ist heilig, das gefällt Gott. Und es war noch nicht alles, weil er noch zu viel Freiraum hatte. Also hat er sich eine Säule gemacht oder machen lassen, 2 Meter hoch zunächst, und dann hat er noch 2 Quadratmeter gehabt. Und dort hat er dann gelebt. Das war aber irgendwie noch zu nah an der Erde und zu fern vom Himmel. Zum Schluss hat er auf einer Säule gelebt, die 18 Meter hoch war. Auf 2 Quadratmetern, in 18 Meter Höhe, um der Welt und ihrer Versuchungen zu entfliehen. Anstrengend, wirklich anstrengend, dieses Leben. Jetzt pass auf, was die Bibel noch sagt. Das Wort Gottes sagt, ja, du sollst dein Fleisch kreuzigen. Aber die Bibel sagt noch was. Pass mal auf, was sie noch sagt. Sie sagt im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Sag mal mit mir, zum Genuss. Zum Genuss. Gott reicht uns alle Dinge reichlich da zum Genuss. Okay, also wir halten jetzt mal fest. Einerseits sagt die Bibel, kreuzige dein Fleisch. Andererseits sagt die Bibel, Gott reicht uns alle Dinge reichlich da zum Genuss. Sag mal reichlich. Reichlich da zum Genuss. Wisst ihr, dass Gott Feierabend feiert? Ganz am Anfang von der Bibel. Kannst du nachlesen. Kapitel 1, Vers 6, Kapitel 1, Vers 4, Vers 10, Vers 18, Vers 21, Vers 25, 31. Kannst du nachschauen. Da steht immer, nachdem Gott sein Tagewerk getan hat. Und es war gut. Und es war sehr gut, sagt er zum Schluss. Gott arbeitet, dreht sich um und sagt dann, es war sehr gut. Und weißt du, warum der Feierabend Feierabend heißt? Weil du am Abend feiern sollst. Und am Tag hast du gearbeitet und jetzt am Abend, jetzt feierst du noch ein wenig das Tagewerk, dass beides auf seine Kosten kommt. Dein Gottesebenbild und dein Tier. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Alten Testament alle paar Wochen, alle paar Monate ein Fest war? Da war es Passafest, da hat man Lamm gegessen und sich gefreut. Und dann war Laubhüttenfest, da hat man in Hütten gefeiert und sich gefreut. Und wieder andere Feste gab es, das Pfingstfest gab es und so weiter und so fort. Es waren immer Feste, an denen man gefeiert hat. Gott will auch, dass wir feiern. Gott hat auch folgende Seite, Jesus hat auch folgende Seite. Pass auf, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe und nichts wurde ohne dasselbe. Alles, was es gibt, wurde durch dieses Wort. Und dieser Schöpfer, Jesus, das Wort, wird Fleisch in Johannes 1, 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So, der ewige Gott, der aus den heiligen Hallen des Tempels der Ewigkeit kommt, der kommt runter auf die Erde in Kapitel 1 und in Kapitel 2, Johannes Kapitel 2, geht er auf eine Hochzeit und schwingt das Tanzbein. Und er geht dort nicht hin, so wie viele Christen das machen würden, und verwandelt Wein in Wasser, sondern er macht es genau umgekehrt. Er verwandelt Wasser in Wein. Und noch dazu in guten Wein. Überlegt er das mal. Wenn Gott uns alle Dinge darreicht, reichlich darreicht sogar zum Genuss, dann heißt es, dass auch Genießen in Ordnung ist vor Gott. Allerdings offensichtlich nicht nur. Deswegen denkt wieder an Paulus. Er sagt im 1. Korinther, Kapitel 6 und in Kapitel 10, alles ist mir erlaubt. Wenn du willst, kannst du einen Schluck Wein trinken. Aber nicht alles ist nützlich, erstens. Ob das wirklich nützlich für dich ist, Wein zu trinken, musst du wissen. Und zweitens, ich will mich vor nichts beherrschen lassen. Denn es gibt Typen, ja, die neigen dazu, mehr zu trinken, als gut für sie ist. Wir sind zu beidem geschaffen. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Gleichzeitig sind wir aber auch Menschen. Und mal ganz ehrlich, mit wem wärst du lieber verheiratet? Mit jemandem, der alle seine Triebe vollkommen eliminiert hat und kalt ist wie Eis, heilig in diesem Sinn? Oder jemanden, der treu ist, aber gleichzeitig eine gewisse Leidenschaft hat, aber diese Leidenschaft dominiert und nicht von ihr beherrscht wird? Als die Israeliten zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, da waren sie, haben sie sich wieder niedergelassen in Israel und dann kam es über sie. Sie wollten unbedingt das Wort Gottes hören. Und dann kamen sie alle nach Jerusalem und haben zu dem Priester Esra gesagt, lies uns die Bibel vor, lies uns das Wort Gottes vor, lies uns die Tora vor, die fünf Bücher Mose, lies uns vor. Und das haben sie gemacht. Die Leviten und die Priester haben das gelesen, haben das dann ausgelegt. Und die Leute, die waren begeistert, sie haben geweint, als sie gehört haben, was Sache ist und was sie alles falsch gemacht haben. Sie haben es aufrichtig bereut. Und es hat den Nehemia so dermaßen begeistert, also den Stellvertreter des Königs von Babylon. Das hat ihn so begeistert, dass er gesagt hat, hey, wir feiern jetzt, wir feiern das, wir feiern diese Erweckung. Ist es sowieso Laubhüttenfest? Lasst uns das feiern. Und dann sagt er in Nehemia Kapitel 8, Vers 10, esst fette Speise, trinkt süße Getränke. Steht auch in der Bibel, stellt euch das mal vor. Und wer zu viel hat, der gibt noch jemandem, der nichts hat. Und lasst uns freuen, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, heißt es da. Die Freude am Herrn ist euer Schutz. Worin hat sich diese Freude ausgedrückt? Die Freude der Israeliten damals, die hat sich darin ausgedrückt, dass sie das Wort Gottes hören wollten. Die musste man nicht in den Gottesdienst schleppen, sondern die wollten dort selber hin, freiwillig. Stell dir das mal vor. Und genau diese Freude am Herrn, diese Begeisterung am Herrn, diese Neugier auf Gott, die war ihr Schutz. Lass das einfach mal einsinken. Und das war so gut, Nehemia hat es so gefallen, dass er gesagt hat, das feiern wir. Und dann haben sie nicht gefastet, sondern sie haben fette Speisen und süße Getränke getrunken. Muss man sich mal vorstellen. Geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke. Das gibt's. Aber, sagen wir nochmal aber, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist wichtig. Erlaub dir sinnliche Wonnen, sodass du nicht zu kurz kommst. Aber üb dich in Mäßigung. Amen. Okay, weil ich gerade dabei bin, wie gesagt, und damit ich es nicht vergesse, lasst uns mal 1. Korinther Kapitel 7 lesen. Wir waren vorhin in 1. Korinther 6. 1. Korinther Kapitel 7, ab Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Man muss wissen, dass damals in Korinth einen Tempel der Aphrodite gab, der Venus, in der es 1000 heilige, in Anführungszeichen, Huren gab. Musst du dir mal vorstellen. So, du kamst also um diese Frauen nicht herum am Abend, wenn du spazieren gingst in der Stadt. Und manche haben sich dann gedacht, hey, meine Frau, die zickt wieder rum, ich schaue mal bei der vorbei. Und dann hatten sie natürlich eine Frage an den Paulus. Paulus, wie ist denn das, wenn wir jetzt Christen sind? Wie sollen wir uns da verhalten? Und Paulus erklärt es ihnen. Er sagt zunächst einmal, bleibt bei euren Frauen. Und dann geht's weiter. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Dann du sagst jetzt vielleicht, ja, ja, Pastor, genau. Der willst du sich nicht, nein, sagt zu meinem Mann. Ich habe mal nachgedacht darüber. Und mir ist gekommen, mir ist aufgefallen, dass mehr Frauen als Männer zu mir persönlich gekommen sind und mir gesagt haben, Pastor, wir leben daheim zusammen wie Brüderchen und Schwesterchen. Ich fahre bald aus der Haut. Deswegen habe ich nicht geheiratet, damit ich jetzt so irgendwie nicht auf meine Kosten komme. So, es betrifft also nicht nur Männer, okay, sondern es betrifft auch Frauen. Und da sagt das Wort Gottes jetzt, den Aspekt des fleischlichen Lebens als Mensch sollen die jetzt nicht kreuzigen, wenn sie verheiratet sind, sondern vielmehr sollen die sich da arrangieren miteinander, dass die beide auf ihre Kosten kommen. So Mann, Frau, Ehepartner, du hilfst also deinem Ehepartner, sein Fleisch zu kreuzigen, dadurch, dass du ihm zu Willen bist. Oh ja, man hört jetzt eine Stecknadel fallen. Aber lass es einfach mal einsinken. Das wird viel, viel Herzeleid. Würdet ihr das von jetzt auf sofort ausschalten? Ich kenne Leute, deren Ehen darüber zerbrochen sind, die furchtbare, die einen Knacks weggekriegt haben, dadurch, dass sich der Ehepartner geweigert hat. Manche haben das dann total ausgelebt. Andere sind immer trauriger geworden, bis sie zum Schluss gestorben sind. Kein Witz. Das ist nicht Gottes Wille. So, man muss da ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Danke für das Amen. Ey. Entzieht euch einander nicht. Das griechische Wort für entzieht ist eigentlich das Wort beraubt. Beraubt euch einander nicht. Beraubt einander nicht. Es sei denn nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche. Schau, der Satan versucht dich dadurch, dass er deine Triebe anfacht. Und deswegen ist es gut, dass du nicht jedem Gedanken, den du hast, nachgibst und nicht jeder Neigung nachgibst, sondern dass du immer wieder jeden Tag Nein zu dir sagst. Schau, du kannst nicht verhindern, dass Gedanken über deinen Kopf fliegen. Oder kommen manchmal zu den heiligsten Leuten die schrägsten Gedanken. Es ist einfach so. Wenn ein Mann eine attraktive Frau noch dazu entsprechend angezogen oder nicht, ja, sieht, dann kann es gut sein, dass er, ohne dass er das groß will, der nachschaut, bis er halt in einen Laternenpfahl läuft. Wenn seine Frau dann sagt, wo hast du die Beule her? Nix, tut nicht weh. Ja. Ist dann wichtig, dass du diesen Gedanken und Neigungen und so weiter nicht nachgehst, denn die kommen sonst und nehmen dich gefangen und brutalisieren dich. Jetzt lass mich noch ein paar Sachen zum Abschluss über die sinnlichen Freuden sagen. Ganz wichtige Sache. Es heißt, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Erlaubt die sinnliche Wonnen, aber in Mäßigung. Schau, ein Lied, wenn du es zu oft hörst, ein Gericht, eine Speise, wenn es zu oft isst, ein Getränk, wenn du es zu oft trinkst, dann verliert es seinen Reiz. Wer kennt Lieder, die ihm richtig gut gefallen haben und jetzt kann er sie nicht mehr hören? Macht das Radio aus, wenn er sie hört. Schau, genauso geht es mit allen Dingen, mit allen Begierden, die der Mensch hat. Du kannst die überbetonen Und wenn du sie zu oft genießen tust, dann verlieren die ihren Zauber. In anderen Worten, Mäßigung bereichert dich. Das nächste Mal, wenn du das Lied hörst, diese Speise isst, dieses Getränk trinkst, dann ist es immer noch was Besonderes. Du hast dich nicht dran gewöhnt, es hat seinen Zauber nicht verloren. In Sprüche Kapitel 9, Kapitel 25, Vers 16, da heißt es, hast du Honig gefunden, iss deinen Bedarf, dass du nicht satt wirst und ihn ausspeist. Mahlzeit, Salomo. Aber wozu ruft der Mann auf? Der Mann mit den 1000 Frauen. Ja, zur Mäßigung. Hätte sich nur auch gemäßigt. Gilt übrigens auch für den Umgang mit Freunden. Es heißt im nächsten Vers, Sprüche 25, 17, mach deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt wird und dich nicht hasst. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren bei einem Freund und seiner Familie. Und doch, das war super, die haben mich umsorgt, das war prima. Willst du noch was? Nein, danke, das Ganze wunderbar und schön, dass du da bist. Und es hat mir so gut gefallen, ich bin am nächsten Tag gleich nochmal hingefahren. Und die haben natürlich geduldet, dass ich mich bei denen auf die Couch pflanze und da einfach ich selber bin, ja, super. Aber irgendwie so das ganze Zuvorkommende, die ganze Freundlichkeit, den Kuchen, den Kaffee, alle diese Sachen, die konnte ich mir diesmal abschminken. Frag mich, warum. Die Antwort steht in Sprüche Kapitel 25, Vers 17. Mach deinen Fuß selten im Haus deines Freundes, damit er dich nicht satt hat. Amen. Noch ein Trick, noch was. Seid ihr dessen auch bewusst? Das zweite Bier, wenn du eins trinkst, der zweite Kaffee, die zweite Tafel Schokolade, das zweite Stück Kuchen, das zweite Glas Wein, der zweite Granatsplitter, das zweite Mal überhaupt, ja. Das ist nur halb so gut wie das erste Mal. Du holst dir noch einen Teller von derselben Speise, jetzt bist du aber schon ziemlich satt. Eigentlich bist du satt. Du isst es nur deswegen, weil es so gut geschmeckt hat. Und jetzt isst es und du denkst dir, Mensch, so gut war es jetzt auch wieder nicht. Ja? Der Genuss nimmt ab. Der Plan des Teufels mit dir ist, dir ein immer stärkeres Verlangen nach einem immer weniger werdenden Vergnügen zu geben. Das nennt man übrigens die hedonische Tretmühle, okay? Es ist eine immer höhere Dosis notwendig, damit du auf dasselbe hochkommst, das du bisher hattest. Drogenabhängige wissen das. Am Anfang müssen sie das Gift nur anschauen, dann sind sie schon schräg drauf. Hinterher ist es so, dass sie sich vollpumpen kommen können mit diesem Zeugs und es macht ihnen nichts mehr aus. Irgendwie kommen sie nicht mehr auf ihre Kosten. Sie müssen die Dosis erhöhen und das machen manche bis sie sterben. Die Wonnen sind gut, aber die haben alle keinen bleibenden Nutzen. Schau, wenn du ein Essen gegessen hast, dann ist es vorbei. Dann hast du geschmeckt. So, der Geschmack der Schokolade, der ist da und dann ist er wieder weg, aber die Kugel bleibt. Oder ein Film, du musst unbedingt einen Film anschauen. Hinterher ist der Film vorbei. Und dann? Was jetzt? Schau, das ist nichts Bleibendes, will ich sagen. Ein Anblick. Irgendwas schaut schön aus. Wer war schon mal auf Neuschwanstein? Okay, doch der ein oder andere. Du stehst da irgendwo und da gibt es einen Blick runter auf den Alpsee. Einer der schönsten Ausblicke der Welt. Nur, wenn du dort jetzt wohnen würdest und jeden Tag da runter schauen würdest, würdest du dir denken, das ist ja normal, das ist ja gar nichts Besonderes. Na, ist so. Deswegen schau, wenn du in einen Moment kommst, den du richtig genießt und wir sollen im Moment gegenwärtig sein, wir sollen im Augenblick da sein, dann mach ein Bild mit einer inneren Kopfkamera. Schau, Jesus sagt, macht euch nicht zu viel Sorgen, Matthäus Kapitel 6, sondern schaut auf die Lilien, wie sie blühen. Salomo hat nicht so gut ausgesehen wie die. Gott hat die so angezogen. So, Jesus hat in seiner ganzen Arbeit immer noch die Zeit, die Lilien zu studieren und sich darüber zu freuen, dass er jetzt ein Vogel fliegt und so weiter, diese Sachen. So, von schönen Dingen machst du ein mentales Bild. Klick, und dann hast du das und kannst es mitnehmen. Auf diese Art und Weise hast du dann Urlaubserinnerungen zum Beispiel. Oh Mann, als der Schwiegervater seinerzeit Urlaube ausgegeben hat für unsere Familie, die nicht besonders reich war damals. Ja. Als wir also nichts hatten, da hat der Schwiegervater bezahlt. Gott segne ihn, das ist mittlerweile längst beim Herrn. Aber es war richtig gut. Er hat Disneyland bezahlt und Aufenthalt im Hotel und dies und das und jenes. Eine Cruise, also ein Kreuzfahrtschiff, hat er bezahlt in der Karibik. Also nicht das ganze Schiff, sondern die Kabine für uns. War super. Ich habe da Bilder gemacht, auf und ab und links und rechts. Und jetzt lehne ich mich zurück und denke mir, schön war's. Und auch die Kinder, für die war es schön. Ja, richtig wunderbar. Musste können, musste machen. Gegenwärtig sein im Augenblick und dann ein Bild machen. Sei dir bewusst, diese Augenblicke, die vergehen wieder. Deswegen, du kannst dein Glück nicht an sinnlichen Freuden, Wonnen festmachen. Kannst du nicht machen. Musst da weise sein diesbezüglich. Also diese Wonnen, die dauern kurz. Und das Bedauern hinterher vielleicht lang. Es gibt eine Schadensgefahr durch Gewöhnung. Ihr Lieben, passt auf. Ich bin mir sicher, dass David nur deswegen mit Bathsheba ins selbe Bett gefallen ist, weil er völlig gesättigt war, weil er die Frauen, die seine waren, Dutzende, Hauptfrauen, Nebenfrauen, alles Mögliche, die hat er alle schon gekannt. Nichts mehr Neues, nichts mehr Neues. Deswegen ist er auf die Bathsheba abgefahren und der Genuss war kurz und das Bedauern war lang. Im Judasbrief, Vers 10, da heißt es, die Ungläubigen, alles, was sie von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, ihre Triebe und so, na, darin verderben sie. Und das wollen wir natürlich definitiv nicht haben. Es gibt akute Gewöhnungsgefahr. Um die Wonnen der Sinne völlig zu genießen, dürfst du es ja nicht allzu bald wiederholen. Gönn dir viele, genieß dein Leben, aber verteile sie, dass sie nicht alle auf einmal kommen, ja? Dann wiederholst du nicht allzu bald. Und wenn dir der zweite Löffel Eis nicht mehr oder der zweite Becher Eis nicht mehr schmeckt, dann verpackt das Ganze, du ruinierst sonst deine Genussfähigkeit auf Dauer. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Amen. Okay, lasst uns zum Abschluss einen Vers lesen. Römer Kapitel 13, Vers 11. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und jetzt kommt's. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierden wach werden. Paulus ruft hier schlicht und einfach zur Mäßigung auf. Still deine Bedürfnisse, aber dann lass auch wieder gut sein. Feier, aber dann sei auch wieder nüchtern bei der Sache. Lass dich von diesen Dingen nicht beherrschen, sondern beherrschst du sie. Auf diese Art und Weise vergrößerst du deine Genussfähigkeit und deine Lebensqualität. Schau, Freiheit ist nicht, dass du alles dürfst und du alles machst, was dir in den Sinn kommt. Das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, nicht auf jeden Impuls anspringen zu müssen. Das ist Freiheit. Mensch, das war jetzt so gut. Machen wir hier Schluss. Amen. Halleluja. Herr, du siehst, wie viele von uns in diesem und jenem gebunden sind. Der eine, Herr, der isst zu viel, der andere trinkt zu viel, der andere schaut zu viel schräge Sachen an, der andere redet zu viel und so weiter. Vater, wir bitten dich jetzt in Jesu Namen, dass du nach deiner Verheißung uns die Kraft gibst, diese Neigungen zu beherrschen und zu dominieren, Herr. Herr, wir bekennen, dass die Sünde uns nicht beherrschen wird, diese Begierden uns nicht beherrschen werden, sondern dass wir sie beherrschen werden, denn wir sind unter der Gnade. Herr, wir danken dir, dass deine Gnade uns jetzt im Moment zufließt, diese Begierden zu zähmen, zu beherrschen, zu domestizieren, dass sie uns dienen und nicht wir ihnen. Herr, wir danken dir, dass du Ketten abfallen lässt. Wir danken dir, dass du jetzt Freiheit schenkst, Vater. Im Namen Jesu. Amen. Halleluja.